NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Der Kulturkampf von rechts ist kein Geplänkel um Begriffe, nicht nur polemisches Sperrfeuer, sondern eine größer angelegte Offensive. Das schreibt Christoph Bartmann, Publizist aus Hamburg und früherer Leiter der Goethe-Institute in Kopenhagen, New York und Warschau, und das in seinem neuen Buch Attacke von rechts, der neue Kampf um die Kultur. Um diesen womöglichen Kulturkampf soll es jetzt in der kommenden halben Stunde gehen, und zwar mit ihm selbst. Hallo, Herr Dr. Bartmann.
Hallo, guten Tag.
Sie schreiben von einem neuen Kampf um die Kultur. Kulturkampf, das war ja eigentlich immer eher so ein linksbesetzter Begriff. Sie sprechen aber von einer Attacke von rechts. Wo machen Sie diesen Kulturkampf aus?
Also hinter dem Wort Kulturkampf steckt oft sehr wenig. Wenn man sich aber anschaut, was jetzt in den USA, und in meinem Buch geht es ja auch ausführlicher um die USA, was jetzt da passiert, Stichwort Kennedy Center oder die ganzen Schauplätze der Trumpschen Offensive gegen die Kultur, also im Sinne einer kompletten Umgestaltung dieses ganzen Feldes, dann ist es natürlich nicht mehr nur Geplänkel. Und wenn man sich mal ein deutsches Beispiel heranzuziehen, mal anschaut, was sich die AfD in ihrem Regierungsprogramm für Sachsen-Anhalt, also nach einem erfolgten Wahlsieg, so vorstellt, dann stellt man fest, da ist ganz viel Kulturpolitik drin, viel mehr als in irgendeinem anderen Parteiprogramm, viel mehr Kultur und Kulturpolitik, und die Spitze dieser Kulturpolitik ist der Kulturkampf. Ich sage einmal Kulturkampf als höchstes Stadium der Kulturpolitik, so.
Was macht denn für die Rechten Kultur so interessant? Denn eigentlich haben wir die ganze Zeit auch immer gelernt, ja, Kultur ist so ein Soft Skill oder ein Nice to Have und ein weicher Standortfaktor in der Wirtschaftspolitik etc. pp. Und plötzlich wird Kultur wichtig?
Genau. Fragezeichen? Ja, so ist es. Also im Spektrum der Parteien, die in Deutschland noch überwiegend die Regierungen stellen, also CDU, SPD, Grüne, auch Linke, ist Kultur immer etwas, was man eigentlich vernachlässigen kann. Und zwar vielleicht auch im positiven Sinne, man kann Kultur vernachlässigen, weil die Kultur sich selbst regelt. Also man soll der Kultur nicht zu viele Vorschriften machen. Also in diesem scheinbaren Desinteresse der liberalen Parteien an der Kultur spiegelt sich auch eine gewisse Sorgfalt. Ja, also die Kultur auch schonend vor zu viel politischem Zugriff. Und diese Sorgfalt kennt man natürlich rechts überhaupt nicht. Also Rechtskultur machen und Kulturpolitik machen heißt der Kultur Vorschriften machen.
Wie sähe die rechte Kultur in Anführungszeichen, wie sähe die denn aus? Also Blasmusik und Currywurst, oder was ist da Kultur?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also letztlich die Kategorie des Geschmacks ist natürlich auch im rechten Spektrum nicht ganz zu vernachlässigen. Da gibt es also ein Hardliner so des Deutschtums, also AfD, Sachsen-Anhalt, der AfD-Abgeordnete Till Schneider hat sich ja schon im letzten und vorletzten Jahr so als großer Kämpfer gegen das Bauhaus und das Bauhausjubiläum hervorgetan. Also einige hätten bestimmt lieber Fachwerk. Und in Sachsen-Anhalt gab es jetzt ja auch in dem Regierungsprogramm das Stichwort Waldmythos und Waldromantik. Also das ist auch ein Anliegen mancher Leute. Also ich würde sagen, es gibt die Reaktionäre, also die ultranationalistischen Kulturreaktionäre, denn irgendwie so eine Restauration des Deutschtums vorschwebt, das also durch Linksgrün als Geisel genommen worden ist. Und dann gibt es natürlich auch Libertäre, also die nicht unbedingt rechtsextrem sein müssen, aber jedenfalls rechts. Also Leute, die finden, Kultur kann auch prima ohne Subventionen. Das ist so die Haltung von Ulf Poschardt, der das ja in der Welt und anderswo auch in seinen Büchern so verbreitet, dass das eigentlich auch alles ein ekelhafter linksgrüner Elfenbeinturm ist, der mal ausgeräuchert werden müsse. Also in meinem Buch versuche ich zu zeigen, dass da unterschiedliche Motive am Werk sind. Also so ein national-restauratives, erzkonservatives Motiv und daneben ein libertäres. So wie in den USA gibt es diese MAGA-Front und es gibt Elon Musk und seine Leute, und die haben unterschiedliche Ansichten, aber sie zahlen aufs selbe Konto ein.
Was ist denn für Sie überhaupt rechts? Denn früher war, vor noch 20 Jahren oder vielleicht auch noch vor 10 Jahren, war schon die CDU-CSU rechts und die hat auch immer gesagt, rechts von uns darf nicht sein und kann nicht sein. Das hat sich mittlerweile sehr geändert. Sie haben gerade AfD schon genannt, aber auch Ulf Poschardt und die würde ich jetzt auch nicht in einen Topf werfen.
Nein, ich wollte sie auch keineswegs in einen Topf werfen, sondern sagen, es gibt eine rechtslibertäre Ausrichtung, die sehe ich zum Beispiel in Poschardt verwirklicht und das ist sicher kein AfD-Mann oder niemand, der der AfD nahesteht. Und es gibt auch innerhalb der AfD solche Stimmen. Also ich habe mir mal so eine Landtagsdebatte in Dresden angehört, wo dann auch aus dem Kreis der AfD-Fraktion so Ansagen kamen wie Kultursubventionen gehören abgeschafft, die Kultur muss auch ohne sowas auskommen und so. Also das ist das eine und das andere ist etwas, was in der AfD vielleicht tiefer verwurzelt ist, nämlich dieses Ultranationalistische. Ne? Rechts würde ich beides nennen, ich würde nicht beides rechtsextrem nennen, aber ich schreibe irgendwo in meinem Buch etwas versteckt in einer Fußnote, dass mein Versuch, so etwas wie eine kulturpolitische Brandmauer zwischen rechten und sehr rechten Ansichten zu entdecken, nicht funktioniert hat. Also das ist ein Fluidum. Ja, das geht über, ich würde sagen, Wolfram Weimer und Julia Klöckner ticken kulturell und kulturpolitisch rechts, sind aber keine Rechtsextremen. Das versteht sich fast von selbst.
Worüber wir jetzt gerade sprechen, ist in erster Linie Kulturpolitik. Also Entscheider, die sagen, lieber keine Subventionen mehr, keine Unterstützungen mehr, die womöglich auch Besetzung von Posten etc. angeht. Sieht man es in der Kultur auch? Ich habe überlegt, als ich Ihr Buch gelesen habe, Moment, also zwischen zwei Buchdeckeln oder auf der Theaterbühne, im Konzertsaal, auf der Leinwand, sehe ich im Moment Kultur, die ich als rechts auffassen würde, im Moment noch nicht. Da geht es ja um die Kulturpolitik.
Richtig. Und die Kulturpolitik regiert ja auch ganz selten, also diese Rechtsextreme. Das kann aber kommen. Stichwort Sachsen-Anhalt, also wenn im nächsten Magdeburger Parlament die AfD das Sagen hat oder auch nur ein Ministerium oder das dafür zuständige Ministerium an sie geht oder wenn irgendwo Kulturdezernentinnen und Dezernenten irgendwo in Kommunen von der AfD gestellt werden, dann ändert sich das natürlich ganz schnell. In der Kultur selbst würde ich sagen, aus den genannten Gründen, weil die Kulturpolitik so in Deutschland noch von einer liberalen oder so mal demokratisch-liberalen Mehrheit bestimmt wird, finden wir das selten. Anderswo in Ungarn, in Italien, in den USA ist das schon gang und gäbe. In Deutschland sehe ich das am ehesten so im Feld von sagen, Nachbauten von Kopien, verkleinerten Kopien im Moment noch von bestehenden Formaten. Also wenn es die Frankfurter Buchmesse gibt und die Frankfurter Buchmesse ist in den Augen der AfD wahrscheinlich auch linksgrün versifft, dann macht man eben seine eigene Buchmesse. Ne? Letztes Jahr im November gab es in Halle zum ersten Mal eine rechte Buchmesse, die ist natürlich um einiges kleiner als Frankfurt, aber man geht in diese Richtung. Man versucht bestimmte Formate der linksliberalen Hegemonie oder wie man das immer nennt, sozusagen zu kopieren.
Wenn wir von der konkreten Kulturpolitik mal einen Schritt zurücktreten, es ist ja im rechten Spektrum auch immer gerne vom Vibe-Shift die Rede, also wirklich von der Veränderung, ja, der Grundeinstellung in der Bevölkerung, also genau weg von dem Liberalen, von der liberalen Gesellschaft, in der wir leben und hin zu, ja, einer strengeren Gesellschaftsform. Da gibt es auch Vordenker im rechten Milieus, gerade bei den Identitären etc., die da sehr stark daran arbeiten. Bleibt das auch weiter Wortgeplänkel und ergötzt sich, wie Sie es auch gerade gesagt haben, auf rechten Buchmessen in Halle oder hat das größere Wirkung?
Im Moment hat es, glaube ich, noch keine größere Wirkung. Also im Moment sind diese ganzen rechten Verlage, die rechte Buchmesse und kulturelle Aktivitäten von rechts eher noch ein Randphänomen in Deutschland. Aber ich bringe da so ein Beispiel aus Italien, wo also mit massiver Unterstützung von Frau Meloni und des Kulturministeriums in Rom eine Tolkien-Ausstellung auf den Weg gebracht wurde. Also J.R.R. Tolkien, Autor des Herrn der Ringe, ist ein großes Idol im rechten und rechtsextremen Lager und ihm zu Ehren gab es also eine monatelang andauernde große Ausstellung in Rom. So macht man das. Also wenn man in Deutschland ist manches anders als in Italien oder anderswo. Nämlich wir haben ja die Kulturhoheit der Länder. Das heißt, man kann nicht so einfach durchregieren von Berlin aus, so wie man von Rom aus Museumsdirektoren entlassen kann oder ersetzen kann oder Tolkien-Ausstellungen anberaumen lassen kann. Das alles wird sich hier etwas anders darstellen. Aber man, weil Sie sagten Vibe-Shift, man kann sich schon vorstellen, dass eine regierende extreme Rechte, also eine AfD in Sachsen-Anhalt beispielsweise, mächtig an den Umbau von Kulturinstitutionen, Kultur-Medien, politische Bildung geht. Sie haben ja schon angekündigt, dass Sie die Landeszentrale für politische Bildung, glaube ich, in Institut für staatspolitische Bildung umbenennen wollen. Und das würde dann so eine Außenstelle von Schnellroda werden vielleicht. Dann würde so rechtsextremes Gedankengut auf Kosten des Steuerzahlers von einer solchen gekaperten Institution künftig gepflegt.
Ein großes kulturelles Thema der Rechten oder Rechtspopulisten, wie immer man sie nennen, definieren will, ist die Gedenkkultur. Und da ist auch gerade angekündigt worden, wir sind in Sachsen-Anhalt, dass das Institut in Magdeburg, das sich um die Rückgabe von Raubkunst kümmert, abgewickelt werden sollte. Warum ist Gedenkkultur ein solcher Blockbuster bei Rechten?
Der naheliegendste Grund ist natürlich, sagen, die Herrschaft über die Herzen und Köpfe der Menschen zu erlangen und natürlich über Erinnerungskultur oder Erinnerungspolitik. Das ist ja aus der Sicht der Rechten etwas, was links und liberal schon immer praktiziert wird. Also wir sind ja praktisch verurteilt. Es ist ja so der Schuldkult oder wie das Stichwort heißt von rechts. Also die Bundesrepublik und das Vereinigte Deutschland pflegt einen Schuldkult in Bezug auf den Nationalsozialismus. Und die Idee ist jetzt, die Erinnerungskultur aus den Klauen der linken Hegemonie zu entreißen und endlich wieder in ihr ursprüngliches Recht einzusetzen. Und dann, ich habe das so halb im Spaß in meinem Buch gesagt, dann machen wir statt NS-Erinnerungskultur, machen wir das Erinnerung an die Opfer des Corona-Staatsversagens.
Sie benutzen in Ihrem Buch ein wunderbares Bild, das mir als Fußballfan natürlich sehr eingängig ist, dass Sie sagen, die Rechten haben aktuell mehr Ballbesitz, sie arbeiten sich auch große Torchancen, während die Linken eigentlich nicht über die Mittellinie hinauskommen, eigentlich die ganze Zeit nur auf die Einhaltung der Spielregeln insistieren, sehr stolz darauf sind, die Fairness-Wertung zu gewinnen und das Trikot-Team Demokratie tragen. Dabei war links, schreiben Sie auch doch mal berühmt-berüchtigt dafür, ein ganz wildes Offensivspiel in der Kulturpolitik oder in der Kultur insgesamt zu betreiben. Warum ist das, was man ja als links oder eben von rechts außen gesehen als linksgrün versifft bezeichnet, warum ist das gerade so, ja, angriffsunlustig?
Ich sage in dem Buch auch an einer Stelle in ähnlicher Weise, der expressive Vorteil ist nach rechts abgewandert. Also traditionell war links eher das Feld, in dem sich Expression, Individualismus, persönliche Präferenzen und so weiter, Freiheiten, ganz pauschal gesagt, abbilden konnten. Davon ist nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Also links ist jetzt eher oft zaghaft und vorsichtig und angstbesetzt, weil man irgendwas Verkehrtes sagen könnte und so. Also das ist das Feld, der Spielraum, um weiter beim Fußball zu bleiben, der Spielraum für freie Artikulation ist eher kleiner geworden als größer in dem Lager. Und interessant ist ja auch, dass links sich sehr zur Freude der Rechten ja auch gerne häufig intern bekämpft. Also gerade jetzt am Fall Gaza, Israel und so, da kann es ja zu Saalschlachten oder zu Straßenkämpfen kommen, wie zuletzt in Leipzig, also oder bei der Documenta der letzten. Also links ist man sich oft untereinander so wenig grün, dass man gar keine Zeit findet, die Rechte zu bekämpfen.
Ne? Und dann kommt natürlich auf eine Art auch noch dazu, dass man nicht wirklich mit kulturellen Mitteln dann vorgeht gegen eine Kultur oder Kulturpolitik, die einem womöglich nicht gefällt, sondern Sie haben das Instrumentarium der Linken aufgezählt. Das sind Boykotte, das sind Ausladungen, das sind Demonstrationen, das sind offene Briefe. Das hat mit Kultur doch auch noch nur noch mittelbar zu tun.
Also die Formate, in denen sich die Linke kulturell manifestiert, sind nach meinem Dafürhalten nicht kopiersicher. Das heißt, die kann die Rechte genauso gut. Und wenn jetzt die Rechte irgendwelche Performances im Sinne von Institut für politische Schönheit stört, das Sommerinterview mit AfD-Politikern und so, das kann man jeden Moment auch auf der anderen Seite inszenieren. Wenn die kulturellen Mittel, also künstlerischen Mittel, links so simpel werden, besteht Fälschungsgefahr. Dann kann jeder reingrätschen und die sich einfach zu eigen machen. Es wird zu viel demonstriert, offene Briefe geschrieben, irgendwelche Absichtserklärungen gemacht und es ist auch zu viel von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Also das ist jetzt mehr so sozialdemokratisches Gedankengut, hat aber abgefärbt auf andere die Rede. Also die, als sei es so, dass die Kultur von sich aus gesellschaftlichen Zusammenhalt fördere. Dabei ist Kultur ein Medium, das polarisiert und polarisieren muss, wenn es gut sein will.
Das Gespräch heute mit Dr. Christoph Bartmann, Autor des Buches Attacke von Rechts, der neue Kampf um die Kultur. Meine Frage, wie wehrt sich womöglich links? Beantworten Sie dann auch mit einem wunderbaren Bild in Ihrem Buch, wo Sie sagen, ja, der Kulturbetrieb als solcher ist tatsächlich genauso links, wie er von rechts dann auch immer attackiert wird. Da heißt es dann linksgrün versifft. Aber würde man da also die Sonntagsfrage stellen, dann würden also die Linken mit deutlicher Mehrheit daraus hervorgehen, dicht gefolgt von Grünen und SPD. Wahrscheinlich kämen CDU, CSU beim Pi mal Daumen 5% raus. Die AfD.
Ich kann es nur vermuten.
Ja, die AfD käme gar nicht vor. Und ach ja, da war doch noch was. Ach ja, die FDP,
stimmt,
schreiben
ist
Sie,
Phänomen
ist schon,
von gestern.
Ist
ja,
schon
ja,
so gut wie vergessen. Also, ich sag mal, nehmen wir mal das Wort linksgrün versifft raus, aber der Kulturbetrieb als solcher ist dann doch in der Tat eher linksorientiert, linksbesetzt.
Ja.
Macht ihn das nicht in der Tat auch wirklich angreifbar, genau für diese Attacke von rechts, die Sie beschreiben?
Das Personal des Kulturbetriebs hängt eher linken Positionen, nicht linksextremen, liberalen, wie auch immer, progressiven, das Wort kommt bei mir ja auch gelegentlich vor, Positionen an. Das gilt wahrscheinlich auch, Sie können mir gerne widersprechen, für die öffentlich-rechtlichen Medien. Es ist aber ganz unterschiedlich, von welchem Kulturbetrieb wir da sprechen. Also jetzt im Museum sehe ich das nicht unbedingt genauso wie zum Beispiel auf Berliner Sprechtheaterbühnen oder im Tanztheater oder im Contemporary Art Milieu oder so. Also das ist auch unterschiedlich. Ich glaube, dass die Haltungen im Symphonieorchester etwas anders aussehen als die in der Berliner Volksbühne. Also und alles das nennen wir Kultur. Ich denke, dass sich dieses Meinungsbild, das ich hier unterstelle, ergeben hat aufgrund von Neigungen der tätigen, in diesem Feld tätigen Akteure. Das sind Überzeugungen, die nicht von oben her gelenkt werden können. Und darin liegt, glaube ich, oder nur sehr in Maßen, darin liegt, glaube ich, auch das große Missverständnis der AfD, wenn es um Kultur und Kulturpolitik geht. Die glauben, wer regiert, hat auch die Hegemonie. Dabei ist Hegemonie nochmal was ganz anderes als parlamentarische oder sozusagen politische Herrschaft.
Aber hat sich nicht tatsächlich in den Kulturbereichen, die Sie gerade beschrieben haben, also wo es um Inhalte noch stärker geht, also wie Sprechtheater etc. pp. Als möglicherweise in Museumsräumen, hat sich da nicht tatsächlich so ein linksgrüne Bubble gebildet? Also will heißen, wenn ich ins Theater gehe, sitze ich quasi unter linksliberalen Menschen im Publikum, werde auf der Bühne mit etwas bespielt, das also mindestens auch linksliberal ist und eigentlich einen gewissen Common Sense mindestens zwischen Akteuren und Konsumenten darstellt. Und dann gehe ich nach Hause und finde mich bestätigt. Ist das aber nicht genau das, wo sich viele dann ausgegrenzt fühlen und sagen, nein, also damit habe ich wirklich nichts mehr zu tun?
Ja, auf jeden Fall, der Eindruck kann entstehen, wenn ich in Hamburg ins Theater gehe und auch wenn ich gute Sachen im Theater sehe oder wenn ich in Berlin ins Theater gehe. Der Eindruck entsteht nicht, wenn ich in Bad Segeberg zu den Karmeifest spielen gehe. Das ist eine andere Geschichte. Der Eindruck, dass dort eine Bubble am Werk ist, die für eine andere oder dieselbe Bubble sozusagen etwas zur Aufführung bringt, der kann nicht von der Hand gewiesen werden. Also daran könnte unter Umständen was sein. Ich glaube, im Teilen des, gerade des Sprechtheaterbetriebs, hat sich die Vorstellung festgesetzt, und zwar nicht ohne Grund, man sei so eine Art Sturmgeschütz der Demokratie. Ja, das liegt aber auch daran, dass diese Sparte diejenige ist, die am stärksten von rechts her beschossen wird. Also wenn jetzt in Thüringen ein Sprechtheater, keine Ahnung, in Meiningen oder Altenburg unter Beschuss der AfD steht, wird es Strategien entwickeln, die dann Widerstand heißen oder Demokratie verteidigen und so. Also das ist jetzt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und so, das ist dann Polarisierung am Werk. Ja, also wir haben eine Partei, die dieses Theater hasst und eigentlich abschaffen will. Und wir haben ein Theater, das sich dagegen wehrt und damit natürlich auch Einstellungen und Überzeugungen, die dort zu Hause sind, nicht unbedingt überflüssig in Frage stellt, sondern sozusagen verstärkt und weitergibt.
Können Sie nachvollziehen, woher diese Haltung im Kulturbetrieb kommt, dass man, wir nannten sie ja mal in Corona-Zeiten systemrelevant. Früher war Kultur, gerade die Linke, wie Sie sie auch beschrieben haben, oft wild und offensiv und manchmal auch überschießend, aber eher die Institution, die in Frage gestellt hat und versucht hat, immer wieder Finger in Wunden zu legen, Macht sowieso in Frage gestellt hat, etc. pp. Jetzt definiert man sich als staatstragend und jede Kritik an der Kultur wird immer gleich als antidemokratisch, genau, oder womöglich faschistisch.
Ja, das ist ein fataler Mechanismus, den Sie da, wie ich finde, völlig richtig beschreiben. Ich wehre mich in meinem Buch auch mal gegen die Wortverbindung unsere Demokratie. Also wenn immer gleich unsere Demokratie auf dem Spiel steht, sind Positionen, die Widerspruch anmelden, von vornherein delegitimiert. Und das halte ich für ein Problem. Also wenn auf dem Theater, in Kulturinstitutionen allgemein, die sich dann ja auch so ab 2018, 19 oft so organisiert haben in so Zusammenschlüssen wie wir sind viele und dergleichen, ja, zu sehr in das Horn der Demokratie blasen, was man ja letztlich dann doch mit dem Gemeinwesen identifizieren muss, in dem wir gerade leben. Also das ist dann gemeint. Dann würde ich sagen, wo bleibt denn die Kritik? Dann versuch's doch bitte auch nochmal mit Kritik von der Seite. Also das sind so ein paar Wörter im Schwange, die ich für meinen Teil ungern verwende. Also ich rede, wenn ich es irgend vermeiden kann, nicht von Zivilgesellschaft. Ich bin auch gegenüber dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, so als Motto, sehr skeptisch. Mir gefällt auch das Wort progressiv zur Beschreibung mancher Anliegen von links nicht wirklich gut und so. Und da gibt es nach meinem Dafürhalten ein zu großes Einverständnis derjenigen, die eh schon überzeugt sind und dann als Akteure und als Publikum irgendwie zusammenhalten gegen rechts. Ja, und das ist, glaube ich, nicht subtil genug. Da müsste man sich schon auch nochmal neue Formen der Auseinandersetzung überlegen und ich sage ja irgendwo auch mal, letztlich es doch nochmal mit Kunst versuchen.
Neue Formen der Auseinandersetzung, da kommen Sie am Ende Ihres Buches dann auch noch einmal drauf, dass mindestens ein großes Feld, die Linke, den Rechten quasi kampflos, und ich benutze mal bewusst diesen Begriff, überlässt, nämlich das Digitale. Also da ist eine große Hegemonie der Rechten, wie immer man sie nun definieren will, von eher gemäßigt bis dann ultrarechts, die da eine große Hegemonie haben. Warum ist es bei den Linken, um das auch mal so pauschal einfach zu sagen, so vernachlässigt, dieses Feld?
Ich glaube, dass rechtsextrem das Geschäft mit der Dummheit und die Bewirtschaftung der sogenannten Emotionen einfach besser beherrscht und auch beherrschen muss, weil da insgesamt weniger nachgedacht wird. Ja? Also man ist zwar strategisch geschickt, aber intellektuell nicht auf der Höhe häufig. Und links glaubte man bisher mit den bewährten Methoden, also mit ein bisschen Kampagne, da gibt es ja diese Kampagnenplattform Kampakt, also von links wird ja auch Kampagne gemacht und ganz erfolgreich und man lobpreist sich selbst damit an, dass man irgendwie 4,5 Millionen Leute aktiviert habe oder aktivieren könne oder so, also das ist alles auch nicht etwa nichts, nur die Methoden sind grundsätzlich andere. Ich glaube, dass man links immer noch eine Idee von Wahrheit verpflichtet ist, während rechts, und Trump geht da ja voran und viele folgen ihm, man alles und jedes behaupten kann und multiplizieren und verbreiten kann und so tun, als sei es die Wahrheit. Von daher glaube ich, dass die Rechte, wenn es um Technologie geht, immer im Vorteil ist. Also einfache und notfalls auch unwahre oder gerne auch unwahre Aussagen im großen Stile verbreiten, ist einfach eine Qualität, die rechts stärker ausgeprägt sein muss, als sie es links je sein kann. Ich würde aber gleichzeitig sagen, oder sage es auch in dem Buch, dass ich finde, dass die Linke technologisch aufrüsten muss. Also wenn die KI von rechts so gerne in Anspruch genommen wird und so erfolgreich, dann würde ich sagen, arbeitet bitte intensiver dran, dass auch links die KI handlungsfähig wird und Wirkung erzielt.
Reden wir da nicht gerade auch von zwei unterschiedlichen Dingen? Also da ist einmal die Kultur als solche. Also da nehmen wir beispielsweise die Sinfonie, da nehmen wir das Theaterstück, da nehmen wir den Film, da nehmen wir den Roman, da nehmen wir also die kulturellen, wie man so sagt, Hervorbringungen. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite, ja, kurze, wie Sie gerade gesagt, sehr gefühlige Internetinhalte, wo man sehr schnell mal ein Like setzen kann, finde ich doof, finde ich gut, muss weg, darf nicht sein. Das sind aber doch, ich sag mal, im strengeren Sinne nicht wirklich kulturelle Hervorbringungen.
Absolut. Also deswegen sage ich auch einmal so zur Vereinfachung, sage ich, es gibt Kultur 1 und es gibt Kultur 2. Und es gibt auch Kulturpolitik 1 und Kulturpolitik 2. Also Kultur 1 ist tatsächlich das, was im Kulturressort in Hamburg, Hannover oder sonst irgendwo zu Hause ist und nichts anderes. Und Kultur 2 ist der ganze große Bereich unserer Einstellungen und Überzeugungen und Annahmen über die Welt und unserer Moral und so. Das ist ein viel größeres Feld. Und natürlich zielt die Attacke von rechts dahin über die Kultur 1, das Feld der Kultur 2, sagen, für sich zu erobern. Also das Interesse an Musik, Museen, Erinnerungskultur und Buchmessen und so weiter ist kein la pour la, sondern man glaubt, und das ist ja beinahe schon ein Kompliment an die Kultur. Also ich muss sagen, die AfD glaubt wirklich an die Kultur, dass wie nur wenige es tun. Die Kultur und die Medien liefern den Schlüssel zur Eroberung der Hegemonie, also zur geistig-moralischen Wende, wie Helmut Kohl das mal nannte.
Christoph Bartmann war das, Hamburger Publizist, Host des Kulturpodcasts Die 2 Plus und langjähriger Goethe-Institutsleiter, unter anderem in New York, Warschau und Kopenhagen. Gerade ist sein Buch erschienen, Attacke von rechts, der neue Kampf um die Kultur. Es ist als Paperback bei Hansa erschienen, umfasst 176 Seiten und kostet 18 Euro. Als E-Book kostet es nur 13,99 Euro. Herr Dr. Bartmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.